Was haben wir eigentlich für ein Bild von Vater sein, von Mann sein im Kopf?
Es gibt ja diesen schönen Spruch, seid froh, dass Frauen nur Gleichberechtigung wollen und keine Rache.
Du hast Schadmänner und du hast Nutzmänner.
Ich wurde Mäuschen genannt.
Und das ist ja nicht so, dass alle Männer Schweine sind. Wenn ich mit zwei Kindern durch den Prenzlauer Berg kutschiere, da fliegen schon manchmal so die BHs.
Willkommen zu einer neuen Folge von Mein Leben und ich. Heute stellen wir uns eine Frage, die sich Herbert Grönemeyer auch schon mal einmal gefragt hat. Und zwar, wann ist ein Mann ein Mann? Also ich finde, wir sind in einer sehr spannenden Zeit, in der alte Rollenbilder immer noch sehr präsent sind, aber auch eine neue Generation heranwächst, die das eben nicht mehr ganz so sieht. Und ich habe heute an meiner Seite drei wundervolle Menschen, die mir helfen, das ein bisschen besser einzuordnen. Und zwar haben wir den Michael Witt heute hier, Kolumnist und Autor und Coach. Wir haben Schlecki Silberstein hier, Autor und Comedian. Und Katharina Render, meine Kollegin bei Bild, verheiratet, weiß, wie es ist, mit einem Mann zusammenzuleben. Und da frage ich mich direkt erstmal, dein Titel, Der Penisfluch, wie kam das dazu?
Es steht tatsächlich auf diesem Buch drauf. Es ist ein Gefühl. Also ich wollte ein Buch darüber schreiben, in dem ich erforsche, warum Männer so sind, wie sie sind und warum sie manchmal auch falsch eingeschätzt werden, auch mit Beobachtungen aus meiner eigenen Vergangenheit und meiner eigenen Lerngeschichte. Und das war halt immer, irgendwie war Fluch stand da immer. Und auch dieses Gefühl, normalerweise sagt man ja immer, was denn, Männer haben es doch sowieso grundsätzlich leichter, die spielen das Leben im Easy-Mode. Und dann dachte ich, ja, irgendwie, wenn man es genau betrachtet, das Gegenteil ist richtig. Und dann hatte ich schon mal den Part Fluch, habe ich mal einfach gemacht und Penis daneben gesetzt. Und dann war es der Penisfluch und das ist bis jetzt.
Und du sprichst ja auch darüber, dass Männlichkeit eine Krankheit ist.
Eine sexuell übertragbare Krankheit.
Eine sexuell übertragbare Krankheit. Was meinst du damit?
Das ist alles eine Frage der Perspektive. Aber ich glaube zum Beispiel, Mann sein heißt, du hast eine Autoimmunschwäche. Männer haben ein dramatisch schlechtes Überlebensbewusstsein, eine ganz schlechte Überlebenskompetenz. Also wir verpacken das immer nur als Mut. Aber wir sind wahnsinnig leichtsinnig. Wir können ganz schwer abschätzen, wann wir uns in eine Situation begeben, in der unsere Überlebenswahrscheinlichkeit bei null ist. Und Frauen können das im Gegensatz viel besser. Deswegen sind Frauen auch nachhaltiger. Und Männer sind immer so in dem Moment. Und es wundert mich gar nicht, dass Männer beispielsweise, wenn es an kriegerische Handlungen geht, sagen, jawohl, ich bin dabei. Nicht nur so gegen meinen Willen, sondern ich freue mich. Es motiviert mich. Denn genau das war lange Zeit in der Menschheitsgeschichte auch sehr, sehr wichtig. Aber das ist auch ein Grund, vielleicht auch der Grund, dass Frauen älter werden als Männer. Deswegen der Vergleich mit einer Autoimmunschwäche, einer Krankheit.
Also erkennst du bestimmte Rollenbilder innerhalb, also bei den Männern, innerhalb deiner Familie oder im Alltag bei dir, in der Arbeit, wo würdest du da verschiedene Männerbilder kategorisieren?
Also ich würde es jetzt nicht pathologisieren, glaube ich. Dafür kenne ich zu viele unterschiedliche Männer. Aber wenn ich so historisch gucke, wie ich aufgewachsen bin, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, auf einem Bauernhof oder in einer Bauernfamilie. Und mein Opa war so der klassische Patriarch, ne? Der hat drei Töchter und ich glaube, der hätte sich auch einen Sohn gewünscht, die hat er dann zwar verwöhnt, aber er war so der Boss in der Mitte, ne? Das ging so los beim Abendessen, es gab eine Wurst und einen Käse, die hat nur der Opa essen dürfen und da haben die Kinder nichts davon bekommen. Dann bin ich in meiner Familie groß geworden, wo auch noch die klassische Rollenverteilung am Anfang war, also meine Mama war 9 Jahre bei uns zu Hause. Und hat auf uns aufgepasst und ist dann wieder Teilzeit eingestiegen. Und jetzt bin ich in meiner eigenen Familie gelandet, wo wir versuchen, gleichberechtigt zu sein. Aber ich merke, wie tief verwurzelt noch diese Bilder drin sind in unserer Sandwich-Position, die wir haben. Also unsere Mütter haben sich so ein bisschen freigekämpft und wir setzen diesen Verdienst jetzt fort. Aber ich merke, dass es an allen Ecken und Enden knirscht. Ich glaube, da haben wir eine ganz große Aufgabe und ich finde es ganz schön bedenklich, wenn ich sehe, dass jetzt wieder eine Gegenbewegung kommt, wo wir uns gerade so ganz mühsam auf so einen Ast gerettet haben als Frauen. Ja, ich bin gespannt, wie ihr das seht.
Hast du da ein Beispiel, wenn du sagst, dass du immer wieder auch in eine Situation kommst, wo es schwierig ist?
Ja, ganz klar bei uns, dass echt die Care-Arbeit einfach zu einem sehr großen Anteil bei mir verortet ist. Und ich kriege dann so Sprüche von meiner Mutter und meiner Schwiegermutter, er macht dir doch eh so viel. Das klingt jetzt erstmal witzig, aber es ist überhaupt nicht lustig. Und das, meine kleine Tochter sagt auch so lustige Sachen wie, Mama, du darfst nicht sauer sein, der Papa hat das nie gelernt. Das hat die Oma schon immer für ihn gemacht. Also so lustig, dass die kleinen Mädchen das schon so beobachten, ne? Wenn wir dann bei denen sind, wie ihnen dann alles abgenommen wird, noch von den Müttern. Da ist noch ganz viel Arbeit vor uns, glaube ich, damit wir in eine ausbalancierte Beziehung geraten können.
Michael, was würdest du sagen? Also du bist ja Coach, unter anderem eben auch Familiencoach. Wollen sich Väter verändern oder fühlen die sich vielleicht auch bedroht von der neuen Definition der Männlichkeit?
Also ich erlebe das schon, ein großer Teil der Männer, die ich erlebe, die ich kenne oder so wie ich mich auch selbst erlebe, dass der Wunsch in der Generation schon da ist, es anders zu machen. Es anders zu machen, als es vielleicht unsere Eltern noch gemacht haben, wo, wie du beschreibst, die Rollenmuster ganz klar vorgegeben waren oder ganz klar definiert waren, auch gesellschaftlich klar waren. Und dieser Wunsch, der ist schon stark da, mehr für die Kinder da zu sein, früher vom Job nach Hause zu kommen, nicht so eindeutig der abwesende Vater zu sein, wie das vielleicht früher in Generationen der Fall war, wo das eben klar aufgeteilt, Vater kümmert sich um den finanziellen Rahmen für die Familie, Mutter kümmert sich um die Sorgearbeit, um die Kinder zu Hause, das eher aufzulösen. Aber ich habe selbst auch gemerkt und sehe eben auch an vielen Beispielen, wie schwierig es ist, da tatsächlich aus diesen gedanklichen Modellen auszusteigen. Spätestens in dem Moment, wo man als Paar irgendwann Kinder bekommt, springen sozusagen wie auf einer Festplatte so diese ganzen alten Programme wieder an und man greift häufig auf das zurück, was man gesehen hat, gelernt hat, beobachtet hat.
Und kommen die dann kommen die, weil sie einen Leidensdruck haben und das ändern wollen oder einfach, weil sie ein Interesse daran haben, Veränderungen in ihrem Leben haben zu wollen?
Beides. Die Frage der Rollenverteilung ist eine ganz, ganz erhebliche. Immer noch. Die wenigsten Paare sprechen irgendwann mal darüber, wie wollen wir uns eigentlich aufteilen als Eltern? Wie wollen wir eigentlich als Eltern sein? Welche Werte vertreten wir? Wer kümmert sich um was? Was haben wir eigentlich für ein Bild von Vater sein, von Mann sein im Kopf? Und das mal zu Beginn zu reflektieren, ist dann wirklich total spannend. Und die meisten, denen geht es aber so, sie sind ein Paar, sie bekommen irgendwann Kinder. Man rutscht dann so rein und versucht sich irgendwie, man ist so im Überlebensmodus. Und bis man an einen Punkt kommt zu fragen, wie wollen wir es denn eigentlich? Und das habe ich ja auch erlebt. Also ich war auch irgendwann in einem Moment, wo ich dann auch erlebte, ich arbeite Vollzeit, arbeite 50 Stunden die Woche. Meine Frau hat auch annähernd Vollzeit gearbeitet und sich um die Familie und die Kinder gekümmert. Also wir steckten beide in so einem, ja, so latent alten Rollenmuster drin, hatten aber gedacht, wir machen es doch schon total anders.
Du arbeitest ja eben nicht nur mit Männern, sondern auch mit Frauen ja zusammen. Merkst du da einen Unterschied, wie die Zusammenarbeit ist? Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, über zum Beispiel Gefühle zu sprechen. Siehst du da einen Unterschied?
Unterschiedlich. Also ich versuche gerade so das Klischee von Männer tun sich so schwer damit, über Gefühle zu sprechen, mich dagegen so ein bisschen zu wehren. Es begegnet mir nach wie vor auch, dass Frauen so sagen, ja, der spricht nicht über sich, seine Gefühle. Und ist eine Herausforderung für alle Menschen, auch für Frauen. Also von daher, niemand von uns hat gelernt, über das zu sprechen, was ihn wirklich innerlich bewegt. Von daher ist es immer ein Weg. Von daher würde ich nicht sagen, dass es vielleicht Männern noch ein bisschen schwerer fällt, weil sie auch weniger Rollenmodelle dafür hatten. Dass Väter oder Großväter die Modelle für Mann sein, die man vielleicht früher erlebt hat, sich da auch schwerer mitgetan haben.
Du hast da in deinem Buch ein Kapitel drüber, dass es Männern oft einfacher fällt, wenn sie Alkohol trinken, über Gefühle zu sprechen. Ne? Wie magst du mir mal darüber erzählen?
Das war erstmal eine Beobachtung. Also ich habe mich gefragt, mir ist einfach aufgefallen, jedes Mal, wenn ich mit meinen Jungs zusammen bin, fließt Alkohol. Also wir treffen uns dort, wo Alkohol ist. Manchmal auch zum Frühstück trinken wir Alkohol. Und das fand ich so spannend, einfach diese Beobachtung. Oder ne? Wir kennen das alles, Männer treffen sich zum Herrentag. Bam, die schaffen 4 Stunden, dann liegen sie. Ne? Und habe ich eben nachgeforscht und recherchiert, ob das auch nur meine individuelle Beobachtung ist. Ist es natürlich nicht, das wissen wir alle. Im angloamerikanischen Raum nennt man das Liquid Courage. Also, dass sich Männer halt eben Mut antrinken, um in sozialen Situationen zu bestehen. Und da gibt's halt eben Studien darüber, in denen Männer sagen, auch das ganze Thema Vorglühen oder so, das hilft ihnen, sich zu lockern. Und ich kenne es von mir selber genauso. Also das habe ich ganz, ganz früh erprobt und meine besten Freunde genauso, dass das dann immer die Fassade oder dieser Strom, unter dem man steht, oder dieser Druck zu performen, dass das es einfach so ein bisschen lockert. Gleichzeitig ist es dramatisch, dass Männer, um sich zu öffnen, ein Nervengift nehmen müssen.
Und als du diese Beobachtung dann gemacht hast, war das dann was, was du auch direkt in diesem Freundeskreis dann mal angesprochen hast? Habt ihr da untereinander drüber gesprochen?
Nein.
Warum?
Nee, das ist irgendwie, weil wir gerade beim Bier waren und dann hatte ich keine Lust gehabt, jetzt das Fass auch noch aufzumachen. Wollte
die Stimmung nicht verbrauchen.
Genau, genau. Nee, ich hoffe, meine Jungs haben das Buch gelesen, aber wir waren in den Situationen, in der du dir gerade einen kleinen Tüt hast, willst du nicht drüber reden, dass es problematisch ist.
Und weil du gerade gesagt hast, ich hoffe, die Jungs haben das Buch gelesen, hat sich irgendwas bei euch verändert seit dem Buch?
Naja, das Problem ist leider Gottes, dieses Buch ist insofern ein kompletter Misserfolg, weil nur Frauen es lesen. Das ist völlig irre. Ich habe dieses Buch nicht für Frauen geschrieben, ich habe dieses Buch für Männer geschrieben. So, der imaginierte Leser von mir war ein Mann. Jetzt im Rücklauf sehe ich, dass mich nur Frauen darauf ansprechen, dass nur Frauen das kaufen, dass Männer dieses Buch angeblich nicht mal aufgeschlagen haben. Und das lässt mir aktuell irgendwie keine Ruhe. Ich höre von Frauen, die ihren Männern aus dem Buch vorlesen. Und ich höre aber auch von Frauen, die sagen, würde mein Mann das Buch lesen? Denn, also beziehungsweise die sagen, ich habe das Buch gelesen und es hat mich mit meinem Mann befriedet auf eine gewisse Art und Weise. Ich verstehe jetzt viel besser, warum er so ist, wie er ist. Also, aber es ist immer nur, für Männer ist es aktuell ein Passivbuch. Sie werden von ihren Frauen dazu verdonnert, das zu lesen oder bekommen es vorgelesen oder Zitate. Aber selber gibt es da unglaubliche Berührungsängste. Und da steht ja Penisfluch drauf. Ne? Das kann man sich dann auch überlegen, ob der Titel vielleicht zu schlau gewählt ist. Aber das frustriert mich gerade, aber irgendwie so bemerkenswert. Mhm. Also die Vermeidung.
Mhm. Und Katharina, du als Frau, würdest du dir mehr wünschen, dass offener über Emotionen gesprochen wird?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe da eine absolute Verbesserung zu meiner Kindheit. Ich sehe es auch im beruflichen Kontext, dass sich ganz viel getan hat, dass sich die Männerbilder verändern, dass du dich als Frau anders zeigen kannst. Also als Beispiel, als ich angefangen habe, und das ist jetzt nicht eine Kritik an der Medienbranche, weil ich habe es auch in anderen Branchen erlebt, wo ich Ferienjobs oder sowas gemacht habe. Ich glaube, das ist schon auch verstärkt bei uns, bei Menschen, die sich gerne exponieren. Aber als ich angefangen habe, das war eine, also ich wurde Mäuschen genannt, ich wurde Blondie genannt, ne? Und du musstest dich einfach sehr geschickt anstellen, um mit deinen Talenten, die du hattest, das zu erreichen. Das hat sich Gott sei Dank sehr verbessert, und das hängt ganz viel, finde ich, mit Emotionen zusammen, mit diesem, Männer haben diesen Performance-Druck, ne? Sie müssen sich irgendwie, sie können nicht ehrlich sagen, so geht's mir heute, das Thema finde ich wichtig, deswegen würde ich das so und so präsentieren, sondern es muss immer eine Darstellung sein, es ist nicht, es kommt nicht aus dem Bauch heraus, sondern es ist immer was Strategisches. Das habe ich ganz viel beobachtet, ich finde, da hat sich sehr viel getan in der Gesellschaft in den letzten Jahren, das finde ich positiv. Trotzdem habe ich dann noch so eine kleine innere Wut in mir und denke mir manchmal, es gibt ja diesen schönen Spruch, seid froh, dass Frauen nur Gleichberechtigung wollen und keine Rache. Das spüre ich sehr oft. Und ich glaube, das hängt sehr, sehr viel mit Emotionen zusammen und mit der Bereitschaft, sich die einzugestehen. Also es ist ja interessant, dass eine Selbstreflexion offensichtlich nur unter Zwang, wenn die Frauen das auf den Tisch legen, stattfindet. Und mit diesem Bild von, wie muss ein Mann sein? Dieses nicht sein können, wie ich eigentlich bin. Und wie du ja richtig sagtest, Männer haben genauso Emotionen wie Frauen. Irgendwo muss es dann ja hin.
Und was würdest du sagen in deiner Definition, was macht für dich einen Mann aus?
Ich kategorisiere nicht. Für mich ist ein toller Mensch ein toller Mensch. Und da, also es ist schön, wenn er einen Penis hat, den braucht man ja manchmal als Frau, aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt rangehe und sage, das ist ein Mann und das ist eine Frau und die haben jetzt so und so zu sein.
Mhm. Hättest du da eine Definition?
Na, man muss dazu sagen, dass Männer ja eine riesige Varianz haben. Und ich habe irgendwann mal überlegt, auch bei der Frage, wie soll ein Mann sein? Ich glaube, es hilft Männern, wenn man sie in zwei Gruppen unterscheidet. Also du hast Schadmänner und du hast Nutzmänner. Und allein, also weil Männer haben einfach ein Gefühl dafür, dass es einen Gegner auf der anderen Seite gibt. Und dann kriegt man sie schneller auch in die Reflexion. Und ein Nutzmann ist jemand, der sagt, okay, ich kann mich aktiv von Schadmännern abgrenzen, ich kann respektvoll sein, ich kann auch Sorge dafür tragen, dass Frauen nicht hinterhergepfiffen wird, indem ich halt Männer in die Verantwortung nehme. Und so kannst du für dich, wenn du weißt, dass du wirklich ein Opfer bringst und wenn du auch weißt, dass du den schlechten Ruf, den Männer gerade haben, dass du aktiv dagegen arbeitest, dann weißt du für dich, du bist ein Nutzmann. Und das irgendwo da, finde ich, kann sich ein Mann auch einpendeln, weil niemand will ein Problembär sein und jeder hat die Chance verdient, dass er einen Beitrag leistet und das können Männer auch machen und das ist ja nicht so, dass alle Männer Schweine sind, es gibt einen riesigen Pool an Männern und ich glaube, es hilft wirklich, wenn Männer sich fragen, bin ich eigentlich ein Nutzmann oder bin ich ein Schadmann?
Die Schadmänner sind so laut. Aber ich nehme da den Nutzmann, das finde ich eine schöne Definition. Das wäre meine nächste Antwort, wenn du mir nochmal so eine Frage stellst. Ich will den Nutzmann, der ist toll.
Und Michael, siehst du, also was Katharina ja auch schon gesagt hat, dass sie so einen Wandel gemerkt hat, merkst du das auch im Rahmen deiner Sessions?
Mhm. Ich merke, ich habe jetzt natürlich keinen Vergleich dazu, wie es vor 20, 30 Jahren war. In meiner Wahrnehmung sind Männer heute offener dafür, über sich und ihr Rollenbild nachzudenken oder sind auch offener für Veränderungen, als es vielleicht frühere Generationen waren. Ich finde es auch immer noch spannend, allerdings auch bei allem Willen und Wunsch, den es von vielen Männern gibt, welche Erwartungen von außen nach wie vor an sie herangetragen werden. Denn davon macht man sich ja auch nicht ganz frei, auch wenn man als Mann sagt, ich möchte mehr für meine Familie da sein, ich möchte mehr Zeit zu Hause verbringen, gibt es ja immer noch Erwartungen, denen man schwer entgehen kann. Als ich zum Beispiel aus meinem Vollzeit 50-Stunden Führungskraftjob ausgestiegen bin und meine Frau und ich so einen Rollenwechsel gemacht haben, das heißt, sie also Vollzeit gearbeitet hat und eine Führungsposition oder noch eine höhere Position inne hatte und ich plötzlich zu Hause saß und mich um die Kinder gekümmert habe und da wirklich, wirklich also Mühe hatte, mich da reinzuarbeiten, weil bei aller Modernität, die wir glaubten zu haben, war das echt ein Riesenschritt. Ich kam mir vor, wirklich als sei ich Auszubildender in Vater sein. Und das war für uns wahnsinnig lehrreich. Ich habe damals aber eben auch festgestellt, was es für ein sauschwieriger Job ist, da weiter einzusteigen und da drin besser zu werden. Und das, was mir aber gespiegelt wurde von außen, das, was mich Leute gefragt haben, mit denen ich vorher vielleicht im Job zusammengearbeitet habe, war, was machst du als nächstes? Wann arbeitest du denn wieder? Wann steigst du denn wieder ein? Und ich hatte einen verdammt schwierigen Job in der damaligen Zeit. Ich habe mich um zwei Kinder gekümmert zu der beginnenden Corona-Zeit, die mit der Schule irgendwie einsteigen mussten, die emotional begleitet werden mussten. Ich musste den Haushalt organisieren. Das war echt ein Management- und Geschäftsführerjob. Und es war Coaching und Lehrer sein. Und ja, es war so viel auf einmal. Und ein Bewusstsein dafür zu haben, war einfach wahnsinnig wichtig. Und ich fand das wirklich schwierig, damit umzugehen, dann zu sagen, ja, wann arbeitest du denn wieder? Weil natürlich klar war, Männer sind leistungsfähig, arbeiten, gehen Lohnarbeit nach. Das heißt, die Frage ist, finde ich dann auch nochmal spannend, wie definieren wir Leistung und wird Leistung und Erfolg bei Männern und Frauen vielleicht nach wie vor noch anders unterschiedlich definiert?
Und weil du hast jetzt darüber gesprochen, dass du dich gefühlt hast wie ein Azubi, wo es natürlich, du musstest neue Fähigkeiten lernen, aber hat das auch was mit dir emotional gemacht, dieser Rollenwechsel? Ja. Was denn?
Ja, natürlich. Also es hat mich natürlich auch nochmal damit konfrontiert, mich mit meinen Gefühlen auseinanderzusetzen.
Was kam da so?
Es ist natürlich die Frage, wie gut bin ich wirklich in der Lage, empathisch anzudocken bei Kindern, die einem alles an Emotionen ungefiltert so hinwerfen. Und da kann man natürlich so ein bisschen höflich, souverän, distanziert mit umgehen, aber das brauchen die nicht. Die brauchen dann halt einen Elternteil, der wirklich emotional bei ihnen ankoppeln kann und der auch wirklich nochmal daran ankoppeln kann, wie fühlt sich das an, Angst zu haben? Wie fühlt sich es an, Schmerzen zu haben? Wie fühlt sich es an, Scham zu empfinden? Wie fühlt sich das an, ausgegrenzt zu sein? All das empfinden Kinder ja in solchen Momenten. Und ich fand das wirklich kompliziert, da nochmal hinzugucken bei sich. und finde es aber wahnsinnig bereichernd, da auch selbst nochmal so eine auf Entdeckungsreise mit sich selbst zu gehen. Und da halten einem Kinder schon ganz schön den Spiegel vor.
Klingt auch wie eine Therapie. Stunde jetzt nicht, ist ja ein bisschen mehr.
Aber ich habe da noch eine Frage. Hast du nicht auch wahnsinnig viel Lob bekommen für was, was Frauen ja eigentlich selbstverständlich machen, dass du diesen Schritt gegangen bist? Also ich kenne das nur im Kleinen, wenn mein Mann irgendwie mal sagt, ich übernehme heute den Arzttermin und meldet sich dann ab und sagt, toll,
dass du das machst. Das ist doch toll, dass ein Mann heutzutage sowas macht.
Ja. Da bin ich immer richtig sauer. Ich hätte noch niemand gelogen.
Nee, das ist der schöne Teil. Also wenn ich mit zwei Kindern durch den Prenzlauer Berg kutschiere, da fliegen schon manchmal so die BHs. Also jetzt mal symbolisch gesprochen. Nee, das ist dann immer, da freuen sich immer alle. Und wenn meine Frau mit den gleichen Kindern durch die Gegend dengelt, dann wird sie irgendwie nur angeblafft, weil irgendwas nicht stimmt.
Bekommst du das Lob von Frauen oder von Männern?
Von Frauen. So, die finden das wahnsinnig beeindruckend, dass ich in der Lage bin, zwei Kinder zu schieben.
Ja. Und da merke ich, also ich bin genau in so eine Situation geraten vor ein paar Tagen, obwohl ich ja schon ein Empfinden dafür habe, wie ich das eigentlich sehe und dass ich total für Gleichberechtigung bin. Und ich hatte meinen Nachbar getroffen, der hat erzählt, dass er jetzt in Elternzeit geht und seine Frau wieder angefangen hat zu arbeiten. Und ich habe direkt, mein erster Kommentar war, oh cool. Und ich habe es direkt positiv bewertet. Und vorher bei ihr, das war normal.
Normal.
Genau. Ja. Und deswegen, also obwohl ich ja eigentlich schon denke, dass ich dafür ein Empfinden habe, habe ich trotzdem aber dieses Gefühl in mir gehabt und ja auch direkt so gesagt. Also ich fand es auch, also habe ich mir hinterher imaginär auf die Finger gehauen. Muss ich noch einiges tun, dass sich das wirklich irgendwie so verändert.
Ja, das Problem ist, es geht ja gerade wieder zurück, wenn man sich anguckt, was im Netz los ist mit Tradwives und Co. Hast du, glaube ich, in deinem Buch ja auch gut rausgearbeitet. Das macht mir echt Sorge als Mama von zwei kleinen Mädchen, dass da jetzt eine Generation heranwächst, die das, was wir uns mühevoll aufgebaut haben, wieder einreißt.
Das sind natürlich Internetmänner. Also Internetmänner zählen exklusiv zu den Schadmännern. Die kriegst du nicht weg, aber man muss natürlich auch sagen, dass das Internet sowas natürlich auch begünstigt und meistens hast du keine Gesichter dahinter, sondern einfach nur einen Mob. Aber natürlich ist es... Es nervt einfach. Wenn wir das nicht hätten, wären wir weiter. Und es fühlt sich für mich gerade an, als wäre es so eine Art Aufbäumen. Also, dass Männer und auch gerade junge Männer merken, sie werden irgendwie verloren. Sie werden auch ein bisschen allein gelassen. Das muss man auch dazu sagen. Also, wer jetzt ein junger Mann ist, der weiß, volle Kraft voraus. Wir investieren jetzt alles in Frauen. Männer müssen kleine Brötchen backen. Die haben lange genug vom Patriarchat gezehrt. Aber davon wissen junge Männer aktuell nichts. Und ich glaube, wir machen einen gigantischen Fehler, wenn wir Männer ignorieren, denn das ist das Gefährlichste, was du machen kannst, wenn du zu viele, zu junge, unzufriedene Männer irgendwo rummarodieren hast, die das Gefühl haben, niemand hört ihnen zu, dann geht's ganz schnell, dann hast du Verhältnisse wie in Afghanistan, also das kann man sich gar nicht vorstellen, aber wenn die dann sauer werden, dann können sie wieder zurück zu ihrer Kernkompetenz greifen, nämlich Gewalt, und das... Deswegen denke ich auch, es ist schon auf eine Art und Weise auch demokratiefördernd, wenn man sich mit Männern und jungen Männern auseinandersetzt und auch da ihnen zeigt, wir investieren auch in euch.
Du hast ja einen auch sehr radikalen Schritt für dich persönlich noch gewagt, dass sich chemisch kastrieren lassen, ne?
Genau.
Und kannst du mir erstmal erzählen, was eine chemische Kastration ist?
Eine chemische Kastration ist anders als die sogenannte maschinelle Kastration, wo dir ein Hoden entnommen wird, sondern das funktioniert über sogenannte Androgenrezeptorhemmer. Das ist letztendlich nichts anderes als eine Tablette, kannst du auch als Infusion bekommen, die dein Testosterongehalt runterregelt. Und ich bin darauf gestoßen, als ich vom Kastrationsgesetz gelesen habe. Deutschland hat ein Kastrationsgesetz, kennen die wenigsten. Und da geht es darum, dass man Menschen, die unter ihrer Sexsucht leiden oder die auch aus sexuellen Gründen Gefahr für sich und andere sind, dass die dann sich freiwillig einer sogenannten chemischen Kastration unterziehen können. Das regelt dieses Gesetz. Und ich war halt einfach neugierig, weil ich dachte, ich habe so viel über Testosteron geschrieben und gelernt. Aber es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, mal so einen A-B-Test zu machen. Wie bin ich auf Normaltestosteron und wie bin ich auf Minimaltestosteron? Und dann habe ich mir eben diese Androgenrezeptorhemmer besorgt, schwarz aus den Niederlanden, weil du halt in Deutschland so nicht mal eben so da rankommst. Du müsstest ein Gutachten von deiner Hausärztin bekommen, dass du halt krankhaft sexsüchtig bist. Sowas will ich jetzt auch nicht in irgendeiner Akte stehen haben. Das heißt, ich habe es mir schwarz bestellt, Und da wird ein Monat experimentiert. Und ich sag mal so, es war sehr interessant.
In Bezug auf?
Naja, also du hast gerade zum Beispiel geredet von diesem Druck. Ne? Und ich habe auch das Gefühl, dass viele Probleme, die ich so in meinem Leben hatte, die rührten auch daher, dass ich einfach ständig unter Strom stand auf eine gewisse Art und Weise. Also dass ich in einem Performance-Druck war, dass ich auch in der Kommunikation vor Leuten, was bist du, was machst du, was hast du, also schon dieses, dass ich dazu geneigt habe, was nach außen zu tragen, was eigentlich eine Fassade ist, also wo du den Menschen dahinter gar nicht so wirklich verstehst, sondern da zählt jemand im Prinzip nur seine Features auf und verkürzt Kommunikation auf tu, was ich will oder hab mich lieb. Und dieser Druck ist ganz klar, man muss aufpassen mit Placebo-Effekten, aber dieser Strom, dieser grundsätzliche Druck, der ist radikal runtergegangen, genauso wie die Libido, was aber auch kein Problem ist, weil wenn man keinen Bock auf Sex hat, dann nervt es einen ja auch nicht. Aber ich war definitiv viel entspannter und ich habe auch in meiner Kommunikationsstrategie gelernt, dass ich viel weniger rede. Ich höre zu und das ist auch gar kein Problem. Die Gespräche sind plötzlich länger und ich habe auch dadurch, dass ich diesen AB-Test habe, auf Minimaltestosteron, konnte ich mich an die Redebeiträge meines Gegenübers erinnern. Mit Normaltestosteron weiß ich, was ich gesagt habe. Also das ist schon eine Sache, die, also ich bin ein bisschen dicker geworden und hatte im Sport nicht mehr so den Zug, deswegen habe ich damit auch aufgehört. Beziehungsweise, das war ein Experiment, ich wollte jetzt auch nicht zu sehr so in meinem Hormoncocktail rumfuschen. Aber es war eine echt spannende Erfahrung, die natürlich dann auch die Frage aufwirft, brauchen wir sowas im Grundwasser? Beziehungsweise ist das eine Lösung?
Schluckimpfung.
Ja, genau. Die Antwort darauf mag ich nicht geben, aber ich darf auch niemandem, einem Mann nicht empfehlen, sich schwarz Medikamente zu organisieren. Darf ich nicht. Deswegen muss ich es anders formulieren. Es gibt Möglichkeiten, das mal auszuprobieren. Und wenn man darauf Lust hat, mal ein Gefühl dafür zu bekommen, inwiefern verändert mich eigentlich dieses Hormon, das wahnsinnig viel auch meiner Psyche steuert, dann kann man ja mal gucken, ob man da Wege findet.
Und also wir haben jetzt von zwei verschiedenen Personen ja das Wort Druck gehört, Leistungsdruck. Ist das auch das, was du so bei deinen Klienten irgendwie feststellst?
Ja, also das muss ich nun nicht nur Klienten fragen, sondern das ist, glaube ich, das, was viele Männer auch in den vergangenen Generationen und auch ich das Gefühl hatte, erlebt zu haben. Dieses Gefühl, sich durchsetzen zu müssen oder in so einem latenten Konkurrenzkampf zu stehen, das ist schon was einem soziologisch schon von der Wiege an sozusagen mitgegeben wird. Bei Jungs ist es völlig okay, wenn die auch mal raufen, wenn die sich durchsetzen. So diese Zuschreibung, leistungsfähig sein, erfolgreich sein, durchsetzungsstark sein, dominant sein, das ist sowas, was Zuschreibung, die es immer noch gibt und die natürlich gerade im Job gelten. Und das ist nach wie vor so der Spielplatz, wo Männer sich nach wie vor am wohlsten fühlen. Weil da gibt es messbare Erfolge durch Gehaltserhöhung, durch eine höhere Position. Da gibt es klare Hierarchien, da gibt es Merkmale, an denen sich klassischer Erfolg und Leistungsbereitschaft messen lassen. Und da kann man sich auch ordentlich austoben. Und das ist nach wie vor der Bereich, auch wo Männer, zeigen auch neuere Studien sogar noch, wo sich Männer wirkungsvoll, selbstwirksam und sozusagen mächtig fühlen. Zu Hause sieht das oft immer noch ganz anders aus. Es gibt Studien aus Skandinavien aus den letzten 5 Jahren, wo Männer sich immer noch zu Hause machtlos fühlen, würden aber gerne mehr Einfluss haben. Und dieses Gefühl, im Job performen zu müssen, die ist bei Frauen ja auch da. Von daher würde ich nicht sagen, dass es ein rein männliches Phänomen ist. Bei Frauen kommt eben noch hinzu, ich möchte im Job sein, erfolgreich sein und ich möchte noch als Mutter super sein. Und bei Männern, die mögen vielleicht auch so an den Start gehen, häufig ist so meine Wahrnehmung, rutscht der Job dann immer wieder so mehr in den Fokus, wenn sie auch so in diese klassische Rollenverteilung reinrutschen. Und das ist nach wie vor so die Spielwiese, wo Männer mit ihrem Leistungsstreben sich wohlfühlen.
Mhm. Dazu würde ich auch immer ganz gerne einhaken, weil wir haben jetzt ganz viel geredet über Rollenverteilung, über Dinge, die einem vorgelebt werden, über eine Kultur der Männer, die Männer dazu erzieht, Männer zu sein. Und das ist eben die sogenannte Sozialisationshypothese, von der ich auch lange Zeit Anhänger war. Also dass Kinder komplett Männchen wie Weibchen identisch geboren werden, in unbeschriebene Blätter sind und dann kommt eine Kultur oder dann kommen falsche Rollenbilder. Und ich glaube, beziehungsweise ich bin mir einigermaßen sicher, das ist zu kurz gegriffen. Also es ist man natürlich, Männer und Frauen sind unterschiedlich, und zwar auch schon auf der genetischen Bauplanebene. Das hat letztendlich auch evolutionäre Zwänge. Also es ist vollkommen klar, dass du deine wertvollen Eizellen nicht an die Front geschickt hast oder in Schlachten. Also natürlich müssen Frauen grundsätzlich nachhaltiger denken als Männer, weil sie eben verantwortlich sind im Rahmen ihrer Reproduktionsstrategie lange, lange Zeit ein Kind zu betreuen, Verantwortung zu tragen, während Männer, ich meine, das Paare zusammenleben ist eine sehr junge Entwicklung. Oft war es so, dass Männer ihren Samen abgegeben haben und dann waren sie wieder weg. Wahrscheinlich mussten sie auch wieder weg, weil irgendwo wieder eine Schlacht oder ein Krieg war. Und das prägt natürlich in 2 Millionen Jahren auch so ein bisschen das Denken. Und das ist das, was ich versucht habe, beziehungsweise wozu ich in meinem Buch letztendlich gekommen bin. Es geht um wahnsinnig viel Evolutionsbiologie und vieles wusste ich einfach nicht. Vieles war wahnsinnig spannend und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, vorsichtig mit Evolutionsbiologie, denn dann heißt es ganz schnell, dass toxische Männlichkeit irgendwie dann plötzlich eine biologische Rechtfertigung bekommt. Da müssen wir von wegkommen, weil wenn wir uns nur in der Sozialisation festhalten, dann fühlt sich das für uns gut an, wir glauben, wir können das Problem erklären, aber wir sind uns ja alle einig, dass das Rollenbilder bzw. das Kultur immer nur einer Biologie folgt. Deswegen, es lohnt sich auch da, mal genau hinzuschauen, was zulassen. Es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und das ist auch gut so, weil sie Komplementärgeschlechter sind und am besten zusammenarbeiten. Aber dazu müssen sie unterschiedlich sein.
Gab es eigentlich so diesen einen Schlüsselmoment, dass du angefangen hast, dich überhaupt mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
Na, ich war in der Klapse irgendwann. Also ich war in der Psychiatrie. Weil ich immer wieder depressive Episoden hatte, die seit 2007, meine ich, die jedes Mal immer stärker wurden. Und ich habe jedes Mal gesagt, okay, wenn ich die Episode durchstanden habe, dann dachte ich, jetzt bin ich wieder der Alte. Ich muss wieder der Alte werden. Und irgendwann habe ich festgestellt, das war die dümmste Idee, weil der Alte hatte ich ja da reingebracht. Und ich habe das dann irgendwann erst in der Psychiatrie gelernt, dass vielleicht die Probleme, die ich habe, dass das zum Teil auch mein Geschlecht eine Rolle spielt. Also meine männliche Sozialisation, aber auch meine männliche biologische Disposition, weil ich da einfach gemerkt habe, es war ein wahnsinnig weibliches Umfeld, in dem wahnsinnig viel geredet wird, in dem wahnsinnig viel Rücksicht genommen wird, in dem, wenn wir uns kennenlernen, fragst du nicht, was machst du beruflich? Wir wussten nicht, was die anderen beruflich machen, weil darum ging es ja auch gar nicht, sondern es ging einfach, wir hatten ja alle das gleiche Kreuz zu schleppen. Und ich habe einfach gemerkt, dass in diesem Umfeld, in diesem gesonderten Safe Space, in diesem Milieu, war im Prinzip alles wahnsinnig feminin geprägt und alles, was Männer so haben oder glauben zu brauchen, das war da unnütz, das war völlig unnütz. Und das heißt, dann wurde ich so langsam hingeführt, vielleicht meine Probleme auch mal in meinem Geschlecht zu suchen. Und dazu kommt, dass ich eben zwei kleine Männer zu Hause habe. Auch da wollte ich einfach verstehen, warum sind sie, wie sie sind und wie kann ich ihnen besser helfen, das zu werden, was sie sein wollen. Und dann bin ich halt irgendwann in der Recherche gelandet und dann ist daraus das Buch entstanden.
Und wo du schon auf deine Kinder zu sprechen kommst, was sind dann so deine Learnings daraus, die du deinen Kindern definitiv nicht weitergeben willst?
Na, zuerst mal möchte ich meine Kinder nicht verunsichern. Es sind Jungs und Jungs verhalten sich auch wie Jungs. Und Jungs sollen sich auch wie Jungs verhalten dürfen. Es ist einfach so, dass Jungs sehr gerne dieses Playfighting machen, also Gewaltspiele letztendlich. Man sieht das überall in irgendwelchen Kitas, da ist ein Haufen von Jungs aufeinander, die prügeln sich und lachen dabei. Und was ich aber in meinem Habitat im Prenzlauer Berg erlebe, ist, dass sofort aufgekratzte Mütter dazwischen gehen und auch die Väter so tun, als wären es nicht ihre Kinder. Und alle sind so, um Gottes Willen, das haben die bei uns nicht gelernt, das sind überhaupt nicht unsere Werte, ich distanziere mich von meinem Kind. Und das kann es ja auch nicht sein. Und da eben auch zu akzeptieren, dass dieses Playfighting dazugehört und dass auch diese Gewaltfaszination, die man natürlich einhegen sollte, wo es geht, aber man darf sie nicht leugnen. Also Kinder spielen einfach gerne, beziehungsweise Jungen spielen gern Gewalt und haben auch ein ganz ausgeprägtes Freund-Feind-Denken. Das sehen wir auch in erfolgreichen Filmen oder in erfolgreichen Popkulturprodukten für Jungen. Da geht es um Konflikte mit Gegnern und Feinden. Das ist eingebaut und wenn wir das nicht eingebaut hätten, dann würde es uns als Spezies auch, oder als Gattung Homo auch gar nicht mehr geben. Denn in der längsten Zeit der Menschheitsgeschichte gab es immer nur Kriege und Revierkämpfe und es brauchte in irgendeiner Form eine Arbeitsteilung und man hat sich dazu, beziehungsweise die Evolution hat sich dazu entschlossen, dass Jungs tendenziell eine Gewaltbereitschaft mitbringen müssen, damit das eigene Volk letztendlich überlebt. Das brauchen wir jetzt alles zum Glück nicht mehr, aber wir haben immer noch das gleiche Gehirn von, sagen wir mal, vor 500.000 Jahren.
Und du als Coach, was würdest du sagen, wie kann man denn jetzt in eine Beziehung mit reinbringen, dass eben, dass wir nicht in alte Rollenbilder wieder zurückkommen und dass Empathie und Stärke eben ja ein großes Gut ist? Wie kann ich das in eine Erziehung mit reinbringen?
In eine Beziehung und Erziehung, was ja, beides häufig immer. Ja aufeinander miteinander korrespondiert, weil Kinder natürlich auch das lernen, was sie sehen, ja, also lernen vor allem durchs Beobachten. Es beginnt natürlich häufig damit, dass ein erster Schritt des Sich-Hinterfragens ansteht. Manchmal wird das angestoßen durch eine leidvolle Erfahrung, wie auch immer die ist, vielleicht ähnlich davon, dadurch, dass einer von beiden denkt, Mensch, ich fühle mich auf eine gewisse Art mies mit dem, wie es mir gerade geht mit mir. Das miteinander zu reflektieren, das für sich zu reflektieren, die Beziehung zu reflektieren und sich vielleicht auch zu fragen, wie möchte ich sein als Mann, wie möchte ich sein als Frau, wie möchte ich sein als Vater, als Mutter und dann auch zu miteinander zu besprechen, wie wollen wir das miteinander gestalten? Ich finde auch die Frage immer ganz spannend, was sollen unsere Kinder später mal von uns sagen als Eltern? Wenn man sich mal vorstellt, ich spule mal unseren persönlichen Lebensfilm mal 20, 30 Jahre weiter und unsere Kinder sind 15 und 12, wie werden die in 20 Jahren mal von uns reden? Was sollen die mal von uns sagen? Und sich das mal zu fragen, was soll dann ein Satz von denen sein? Und sich damit auseinanderzusetzen, finde ich schon mal ganz spannend. Wo auch immer man da landet, aber zuerst mal zu gucken, wie könnte es aussehen, wenn wir es anders machen? Und ich finde den Punkt, den du sagst, auch ganz spannend. Das bedeutet nicht, dass man alles männliche, vielleicht auch Wetteifernde rausschiebt, sondern die klassischen männlichen Zuschreibungen haben ja durchaus was Positives. Und deswegen würde ich sie auch überhaupt gar nicht so verteufeln, sondern es gibt, wie du schon sagst, also ohne dieses Wetteifern, ohne dieses ständige Konkurrieren, hätte es vieles an Fortschritt möglicherweise nicht gegeben oder vielleicht anders gegeben. Von daher ist es auch total wichtig, wenn auch Jungs, die ja in der Phase auch ein bisschen physischer nochmal miteinander umgehen, vieles nochmal körperlicher miteinander ausleben, auch Räume dafür bekommen, wo sie das eben auch mal erleben können. Bei Mädchen ist es oft genauso. Ich versuche so ein bisschen reinzubringen, dass wir nicht nur in Jungs und Mädchen, denn vielleicht ist es auch für ganz viele Mädchen auch total schön, mal zu erleben, wie es ist, miteinander zu raufen, zu rangeln, sich mal irgendwie körperlich im Wettstreit miteinander zu erleben und auch dafür Räume zu öffnen und kann, glaube ich, auch viel Druck rausnehmen, auch aus dem persönlichen Erleben. Denn war was ich erlebt habe in dem Moment, wo wir als Paar und als Eltern unsere Rollen anders gestaltet haben, war das auch für mich eine Entlastung aus diesem, du fühlst dich für den finanziellen Rahmen der Familie zuständig. Das haben wir beide getan, aber irgendwie ist es bei mir, da habe ich das trotzdem mitgenommen für mich. Und dass man diesen Druck mehr verteilt hat und sich da wirklich mehr als Team gesehen hat, war für mich auch eine totale Entlastung.
Ich glaube, wir haben da schon ganz viele gute Sachen auf den Weg gebracht in unserer Generation, weil wir sind so von allen Seiten von diesem Druck gefangen. Ich hatte gestern Kindergeburtstag. 10 Mädchen, ein Junge.
Ei, ei, ei.
Und alle erwachsen, genau. Die Erwachsenen hatten alle diese Reaktion. Der Junge hat einfach ganz normal, der hat sich eingefügt in dieses Konstrukt. Da gab es nicht, der ist jetzt irgendwie der Erste gewesen, der hochgeklettert ist bei der Schatzsuche oder so, sondern es war einfach eine ganz normale, homogene Masse. Und das war kein, das ist jetzt ein Stopptanz ist jetzt, da macht der Junge nicht mit, weil der hat keinen Bock auf Tanzen. Also die Generation nach uns, wir machen da schon ab und zu Dinge richtig, dass die das als natürlich sieht, dass jeder alles machen darf und kann. Ja, und ich finde, wir müssen nur aufpassen, dass wir sie fernhalten von Dingen, die sie im Netz sehen, wo sie wieder verunsichert werden.
Man darf auch nicht vergessen, wir beschweren uns immer viel, alles könnte immer besser sein, aber mein Sohn hat mich irgendwann mal gefragt, können auch Männer Bundeskanzler werden? Ne? Und das fand ich total spannend. Der ist ja aufgewachsen, da war Bundeskanzlerin Merkel. Und das ist ja, da dachte ich mir, okay, das ist ja schon echt wahnsinnig viel, ne? Dass er die Welt so sieht oder ja. Dass er schon ein Gespür dafür hat, wann er gendert und wann nicht. Insofern the kids are all right. Ne? Wir müssen natürlich, ist unsere Aufgabe, uns weiterhin zu sorgen, ja, so gut es geht. Aber am Ende ist es immer wieder auch, dass nachwachsende Generationen sind meistens viel abgewichster, als man eigentlich denkt. Also, was ist das richtige Wort? Ja, doch, egal. Also, das ist nicht nur, also, ne, wir machen Kinder ganz oft zu einem Projekt, aber am Ende entwickeln sie sich selber auch. Aber auch was du sagst, am Ende ist immer so doof. Man hat hier so ein, man redet über Geschlechterdynamiken und dann kommt wieder einer an und sagt, nimmt den Kindern die Bildschirme weg. Aber Bildschirme sind gerade dieses Portal, wo du sehr viel Schlechtes siehst und wo du auch zurückgeworfen wirst in dem, was du in der Familie lernst, was du in der Gesellschaft lernst. Ist, leider sind auf Bildschirme dieses hässliche, dreckige, schwarze Loch, dieser siebte Kreis der Hölle, wo plötzlich auch Frauenfeinde was sagen dürfen und die kriegen Likes ohne Ende. Das ist ja das Ding. Also die sind ja wahnsinnig erfolgreich. Das ist ein Thema, das darf man, kann man gar nicht hoch genug hängen. Also was konsumieren Kinder und wie prägt das am Ende auch oder wie wirkt das dem entgegen, was wir eigentlich von denen wollen?
Also wenn ich mal so dieses Gespräch jetzt so ein bisschen Revue passieren lasse und überlege, was nehme ich jetzt daraus mit, würde ich sagen, ist, dass man einfach Druck rausnehmen sollte, weg, so ein bisschen freimachen von den Rollenbildern. Und ja, ich weiß, es gibt auf jeden Fall noch viel zu tun, aber dank euch würde ich sagen, rücken wir dem ein bisschen näher. Und ich würde mich bedanken, dass ihr heute mit dabei wart und ich hoffe, Ihnen hat es genauso gefallen. Sollten Sie Fragen haben oder irgendwas zu dem Thema beisteuern wollen, dann schicken Sie uns gerne eine Mail an leben@bild.de und ich hoffe, dass Sie auch zu einer neuen Folge von Mein Leben und ich wieder einschalten.